Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der guten an. Also die gute Nachricht ist, ich habe ein Goldstück gefunden. Dieses Goldstück heißt Christian Franthal. Christian Franthal baut Wohnwaggons. Was das ist und wie das funktioniert, gleich später im Interview mehr. Und hat einen sehr inspirierenden Lebensweg hinter sich schon gehabt und noch vor sich. Warum erwähne ich das extra? Ich tue ja nur spannende Menschen interviewen, aber es ist doch immer wieder mal so, dass man jemanden interviewt, wo man sich denkt, hey, der könnte interessant sein, und dann ist man während dem Interview gefesselt, wo man sich denkt, wow, also das ist ja nochmal 100-mal spannender, als man das gedacht habe. Und genauso ist es, also auf Wienerisch würde man vielleicht sagen, also der Christian kommt aus Wien, es ist ein urgeiles Interview geworden. Das ist die gute Nachricht. Jetzt kommt natürlich leider die schlechte. Die schlechte ist die folgende: Ich habe noch nie so viel Verbindungsprobleme gehabt beim Interview wie bei diesen. Und ich habe mir aber eben, weil es vom Inhalt her so inspirierend ist, mir dafür entschieden, es trotzdem zu veröffentlichen. Es ist jetzt allerdings so, dass die ersten 2 Minuten ein bisschen eine schlechte Audioqualität ist auf Christian seiner Seite. Das heißt, man versteht ein bisschen weniger. Also man versteht ausreichend, aber es rauscht ein bisschen. Und später, also in den nächsten 5 Minuten, gibt es immer wieder Unterbrechungen. Also man wird nicht alle mitkriegen, ich glaube, es sind an die 17 Unterbrechungen. 6 davon sind wirklich, wo man die merkt. Und da hört er einfach mitten im Satz mehr oder weniger auf. Und manchmal sage ich dann, ey, okay, jetzt ist der zweite Versuch. Manchmal geht es einfach weiter mit einem anderen Text. Das ist nicht zur Verwirrung gedacht. Das ist die bestmögliche Version, um das zu retten, weil die wollte eben die Sachen nicht rauslöschen. Und im Anschluss geht es eben in guter Qualität weiter. Also wenn man sich die ersten 5 Minuten durchgekämpft hat, dann hat man es geschafft. Ein kleiner Tipp von Christian, der hat nicht mehr da reingepasst, der kommt gleich vorweg. Ein Tipp zum Thema Autarkie von Christian jetzt.
Also wie gesagt, einer meiner größten Tipps, wo fängt Autarkie an, sage ich immer, nimm den Fernseher, mach das Fenster auf, hau ihn raus, mach das Fenster wieder zu und dann denk und fang ein neues Leben an, dort fängt Autarkie an.
Okay, man merkt, wir haben viel Spaß gehabt beim Interview. Keine Sorge an die Deutschen, wir haben nicht immer so österreichisch geredet, also wir können auch anders reden. Wir haben uns bemüht, vielleicht ist nicht alles verständlich, ansonsten, wie gesagt, einfach melden, vielleicht können wir ein paar Übersetzungen nachliefern. Aber jetzt geht's wirklich mit dem Interview los mit Christian Franthal. Gut, dann vielleicht ganz kurz für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Was tust du, was machst du, wie sieht so ein Arbeitsalltag, so ein Alltag von dir aus?
Also wir haben vor 5 Jahren die Firma Wohnwaggon gegründet, mit dem Ziel, politisch aktiv zu sein in Wahrheit. Wir wollten Räume bauen, Nachhaltigkeit und Ressourcenverschwendung neu denken und das Ganze in den Immobilienbereich einflechten. Und daher waren unsere zentralen Themen Reduktion von Wohnraum, mehr Gemeinschaftsflächen und das Thema Autarkie. Wie können wir in kleinen Gruppen oder vielleicht sogar ganz alleine, unabhängig von Anschlüssen, leben? Wir waren dann die Ersten, die in Österreich Crowdfunding, respektive Crowdinvesting gemacht haben, mit der Firma Condor damals. Und da waren wir erfolgreich damit und wir wurden also 2-mal von der Crowd finanziert, einmal für den Prototypen und das 2. Mal, um in eine Serienproduktion mit unseren Wegen zu kommen. Wir sind momentan ausgebucht für dieses Jahr. Wir haben Bestellungen ohne Ende und wir haben mittlerweile 20 Leute und 4, 5 Leute von denen beschäftigen sich nur mit Planung, wo wir dann sehr, sehr viele Planungsanfragen haben. Die sagen, bitte, Wohnwaggon ist mir doch zu klein, aber dieselben Prinzipien.
Second Try,
was war das letzte, was gehört
hast? Schwarzhumus, dass du den aufbereitest von dem Klo. Mhm.
Ja, wir machen Schwarzerdehumus. Wir haben einen Einschreiber entwickelt, wo es mit Pflanzenkohle versetzt ist, die über Pyrolyse energieneutral erzeugt wird. Und damit können wir einen Schwarzerdehumus, sprich Stichwort Terra Preta, erzeugen. Mit dem Urin gehen wir Ende und das reinigen wir über eine Pflanzengärtenanlage, die wir am Dach haben. Das heißt, wir sind das kleine Haus, das von dem Wasser wieder retour kommt. Das können wir problemlos zum Gießen, zum Versickern verwenden oder könnten sogar theoretisch wieder aufbereiten zum Trinkwasser.
Mhm. Ah ja. Das heißt, praktisch Autarkie wirklich auf allen Ebenen gedacht. Du hast gesagt, zusätzlich macht ihr auch noch Beratungsleistungen und ich habe auch gesehen, ihr habt ja auch einen eigenen Webshop zum selber basteln für diese ganzen, also zum Beispiel für die Stromversorgung und so weiter. Also man kann auch, wenn man kein Tiny House hat, so bestimmte Tools von euch sich holen.
Ja, uns geht es ja nicht nur darum, dass wir jetzt unsere Produkte oder unseren Wohnwagen verkaufen, sondern uns geht es darum, dass wir ein bisschen die Welt verbessern, wenn man so sagen kann. Das heißt, wir beraten Leute auf dem Weg Richtung autarkeres Leben und dazu gehört unser Shop, wo wir ein kleines Set zusammenstellen oder Möglichkeiten aufzeigen, wie kann ich mir Gegenstände und Dinge anschaffen, mit denen ich einfach autarker werde und wo ich einen Strom brauche und die hochqualitativ hochwertig sind. Das heißt, wir verkaufen auch ganze Photovoltaik-Sets zum Beispiel, wenn es jemand will. Wir berechnen das vorher genau auf seinen Platz oder auf seinen Ding und die Leute machen sich mit uns auf den Weg. Und das begleiten wir ein bisschen. Das fängt an bei der Wurmkiste mit Wurmkompost in der eigenen Wohnung, in der Stadtwohnung. Und
So, jetzt höre ich dich wieder.
ah, jetzt höre ich dich wieder.
Sehr fein. So, wo bin ich steckt? Eine Vision für die Welt.
Über Glyphosat, ja, nein, streiten, sondern es geht um alles. Es geht darum, was brauchen wir, dass wir uns gut fühlen und was brauchen wir dafür nie mehr. Und es hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, sich dauernd Dinge anzuschaffen, die einem nicht glücklicher machen, aber dafür einen Haufen Dreck und Schwachsinn produzieren. Und da dieses Bewusstseinsläufe, insbesondere in der Bauwirtschaft, schließen. Die Bauwirtschaft braucht momentan insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, fast 40% unserer Energieressourcen. Völlig irrewitzig ist dafür, dass die Häuser eh noch 30, 40 Jahre teilweise schon wieder weggerissen werden, wenn wir uns die Styroporfassaden anschauen. Und wir wollen ja andere Wege aufzeigen, die in Richtung Regionalität und natürliche Baustoffe gehen. Das heißt, wir machen Holz, Hanf, Schafwolle, Lehm, Stroh, alles, was wir auf dem Platz vorfinden, das möglichst regional. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel ist, regionale Wertschöpfungsketten sich zu überlegen und im eigenen am Platz zu bleiben und erst mit den Sachen, die wir in der Regionalität nicht kriegen, erst auf den Weltmarkt schauen. Und das Zweite ist eben das Bewusstsein zu entwickeln, was macht mich happy, was macht mich glücklich und was. Sanierung gemacht. Ich habe 10 Jahre alte Wohnungen renoviert und habe Kunstbau gemacht. Ich habe gesehen, wie viel Quadratmeter die Leute bebauen.
So, das vor der Baubranche habe ich alles noch gehört und dann bei der Baubranche leider nur noch abgehakt. Vielleicht magst du das kurz nochmal wiederholen.
Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich habe dann Bestandssanierung gemacht, Kunst am Bau, und habe dann gesehen, wie die Baubranche eigentlich funktioniert, nämlich mit unheimlich viel Dreck und Müll und Mist. Und zum Schluss ist keiner happy damit. Und das hat mich dann direkt zum Thema Wohnwagen geführt, mit anderen Prinzipien, die ich schon vorher erwähnt habe. Und haben wir dann gedacht, ich will mein Leben eigentlich anders widmen und ich möchte keine Styroporfassaden und keine Betondecken mehr planen. Das ist nämlich sehr spannend, weil wenn wir uns anschauen, wir haben maximal 5% der Dämmungen, die in Österreich oder in Deutschland verbaut werden, sind nur ökologische Dämmungen. Alles andere ist Styropor, höchst gefördert. Und wir haben dann gesagt, wir verzichten auf die Styropor-Fraktion. Und damit haben wir nur mehr einen Markt quasi von 5%. Aber das Spannende ist, dass diese restlichen 5%, die ökologisch bauen wollen, dann mit ganzem Herzen und vollem Enthusiasmus bei uns dann hier sitzen und sagen, wir wollen mit euch arbeiten. Das heißt, wir haben das Feld eingegrenzt, aber dafür haben wir viel glücklichere Kunden. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit und mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch ein paar andere Leute dazu ein bisschen begeistern oder dazu anregen können, ein bisschen drüber nachzudenken, wie baust du, was baust du, warum und wie können wir das besser machen?
Sehr interessant. Und vielleicht für die Zuhörer ist ja oft nochmal interessant, ganz früher, was du vielleicht früher werden wolltest. Und schauen wir da vielleicht mal kurz zurück, bevor das alles war, als du Kind warst. Was wolltest denn du als Kind werden? War dir schon klar als Kind, dass du jetzt das machst, was du heute machst? Oder was waren damals deine Ziele, deine Ideen, deine Visionen?
Na, meine Kindheit war ein bisschen, wie soll ich sagen, ambivalent. Weil einerseits haben wir in der Stadt, im Gemeindebau, bei gewalttätigen, alkoholisierten Eltern. Andererseits trotzdem aber im Gymnasium und jedes Wochenende im Grünen und im Sommerhaus in der Nähe von Krems. Wir waren dauernd in der Natur, dauernd am Camp, dauernd dreckig, dauernd auf den Rädern. Also für mich war damals auch schon in der Sandkiste relativ eindrucksvolle Burgen gebaut. Und wir waren relativ früh eigentlich dabei. Wir haben uns die Räder selber repariert, uns eigene Lager, Höhlen, Baumhäuser gebaut. Also eine Affinität dazu war immer da. Aber ich war auf der anderen Seite auch der Klassenkasperl, das heißt, ich war dann wie von meinen Eltern, bin dann weg und war dann eh bei der Frau Bock irgendwo im Heim und war dann ein halbes Jahr auf der Straße und dann habe ich begonnen, Schauspielerei zu machen, war ich in der Schauspielschule und habe nebenbei gejobbt bei einer Kunstgalerie und habe mich mit Kunst beschäftigt und habe ich bemerkt, dass mir das eigentlich riesengroßen Spaß macht. Mhm. Nur habe ich dann irgendwie über Umwegen ins Gastronomie gefunden. Also als Kind war nicht die große Vision, dass ich jetzt Baumeister bin. Schon immer mir Gebäude gerne angeschaut habe und selber immer mit Hammer und Schraubenzieher unterwegs war.
Wow, sehr bewegte, lange Kindheit. Vielleicht würde ich da gerne noch ein kurzes bisschen dranbleiben. Was waren so die vielleicht schwerste Zeit oder das größte Scheitererlebnis in deiner Zeit bisher? Es ist ja oft so, dass wir da viele Ressourcen mitnehmen durch die schweren Phasen. Was war so das von dem viel Bewegten, was du erzählt hast, das Schwerste für dich?
Ich glaube, die Angst zu biegen eigentlich, ne? Wenn du jetzt das Elternhaus verlässt, auch wenn es jetzt grausig war, aber du hast dann überhaupt kein Fangnetz mehr. Ne? Ich habe damals weder Alimente bekommen, noch eine AMS oder irgendwie eine Unterstützung und bin dann auf der Straße gestanden mit 17 und habe nicht gewusst, was ich am nächsten Tag essen werde und wo ich schlafen werde. Und das ist schon arg. Also wenn du dann weder Nestwärme noch materielle Sicherheit, da waren teilweise Tage, wo ich echt Schiss hatte vom nächsten Tag. Andererseits hat es natürlich dann auch das mitgebracht, dass man dann sich dieser Angst stellt und merkt, ohne Tun geht nichts und es kommt alles vom Tun und wenn du selber was machst, dann kann sich was ändern, sonst nicht. Also diese Angst zu biegen war halt dann irgendwie schon die Geschichte und vor allem, ich war bisschen traumatisiert, weil der Vater war schon ein ziemlich brutaler Kerl und dann kommst du dann irgendwann einmal drauf, dass dein Verhalten ein bisschen geprägt ist von der ganzen Geschichte. Das aufzulösen und wieder aufzuarbeiten, das war schon anstrengend. Beziehungsweise habe ich dann Therapie gemacht und versucht, den Abstand zu finden und das zu verzeihen alles und mich neu aufzustellen. Und dabei habe ich dann aber die schönsten Erlebnisse wieder gehabt, weil ich bemerkt habe, wie viele tolle Menschen es gibt, die einem auf dem Weg wieder helfen und wenn man irgendwelche Ideen hat, auf einmal andere Leute dastehen, die man gar nicht kann, dann sage ich, du, ich helfe dir, ich mache das. Also ich nenne sie immer die Engel. Mhm. Dann tauchen immer irgendwelche Engel auf und helfen dir, wenn du was tun willst. Und das sehe ich bis heute, auch wenn wir mal Wundergrund gestartet haben oder egal welche Idee wir starten, es sind dann immer sofort immer irgendwelche Leute da und sagen, hey, das finde ich cool, komm, helf mir. Also das sind dieser harte Weg hat dann letztlich dazu geführt, dass man dann doch wieder Vertrauen findet und merkt, aha, das Leben kümmert sich eh auch um dich, nur auf eine andere, abstraktere Art. Mhm.
Ja, danke, cool. Vielen Dank für den Einblick. Und in diesem ganzen Zeit, die da war, was hat da dein Denken am nachhaltigsten beeinflusst in dieser Zeit? Oder bis heute sozusagen? Was war so der größte Mindshift in deinem Leben?
Schwer zu sagen. Ich muss sagen, mir hat die Gastronomie, die 10 Jahre, die ich Gastronomie gemacht habe, sehr viel geholfen, um Menschen zu verstehen. Also das ist jetzt nicht ein einziges Erlebnis, da gab es viele Erlebnisse. Aber insgesamt hat es mir das gebracht, dass ich gelernt habe, in der Gastronomie nicht mehr zu werten. Und wenn sie jetzt einer deppert aufführt oder blöd mir kommt, das nicht gleich persönlich zu nehmen, sondern versuchen, das insgesamt menschlich zu betrachten, weil jeder hat seine Lebensgeschichte und hat seinen Grund, warum er so ist. Mhm. Und du kannst auch im Gastronomie, wenn du dort stehst, kannst du nicht einfach sagen, hey, das ist politisch unkorrekt, schleich dich, weil wenn zwei Skinheads vor dir stehen und sagen, hey, hau da jetzt aufs Maul, kann ich nicht sagen, hey, bleib, wartet kurz, ich muss in meinem Buch nachlesen, was ich jetzt tue. Das funktioniert nicht. und das haben wir dann gelernt, dass man, wenn man eine relativ radikale Annahme, so würde ich das bezeichnen, praktiziert und sagt, okay, ich nehme dich mal so, wie du bist, hat man viel mehr Chancen, aus den Situationen rauszukommen beziehungsweise eine Änderung herbeizuführen. Mhm. Und das hat viel geändert, weil wenn man nicht mehr alles persönlich nimmt, kann man die Sachen neutraler behandeln und bearbeiten und kann die viel objektiver beurteilen beziehungsweise sich überlegen, was tue ich jetzt. Und das ist das, was mir in der heutigen Zeit wieder total auffällt und was ich total schwierig finde, diese Polarisierung. Wenn jeder, wenn du nicht genau auf meiner Linie bist, dann bist du mein Gegner und jetzt bist du rechts, jetzt bist du links, jetzt bist du pro Putin oder nicht oder du Impfgegner, ja, nein, es ist sofort der radikalisierte, polarisierte Meinungsgeschichte da und so funktioniert heute es in der Praxis nicht. Und was mich auch wirklich ich lese viel und habe immer viel gelesen. Und das Wissen, was ich mir dabei aufgebaut habe, hat mir schon auch gezeigt, wie arg es in der Welt eigentlich zugeht. Das heißt, wenn du jetzt mal den Fernseher abdrehst und dich wirklich einmal anschaust mit ein paar Büchern und mit ein paar Filmen, was wirklich abgeht, dann kommt mir manchmal so die Galle hoch, wo ich mir denke, es passieren so viel dermaßen Ungerechtigkeiten und so viel Schwachsinnigkeiten auf der Welt. Und da muss man was ändern. Und das ist eigentlich auch irgendwie diese Wut, die sich dann aufbaut, ist aber auch der Prozess, den ich versuche, in Energie und in konstruktives Handeln umzusetzen und umzuwandeln. Das heißt, wir nehmen den Grant und investieren den in nächste Projekte und in zum Beispiel in die Firma Wohnwerk. Und das heißt, ich setze den Grant und die Wut eigentlich in konstruktive Arbeit um. Und das ist gut so.
Super, super, super Idee, super Tipp. Wie lange hat es gebraucht, dass das möglich war für dich, dass du sagst, hey, ich bin jetzt wütend, ich bin aggressiv und ich nutze das als produktive Energie?
Also ich glaube, das ist auch jetzt ein langsamer Prozess, je mehr ich verstanden habe von den Mustern und von diesen Mechanismen, die in der Welt so passieren, sprich Neoliberalismus, der ja in jeder Phase unseres Lebens da in Wirklichkeit alles beeinflusst. Je mehr mir das bewusst wurde, desto mehr wurde ich einerseits wütend, andererseits desto mehr war mir klar, da muss ich ein Statement setzen, ich muss was dagegen machen und beziehungsweise für etwas anderes. Das war der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir hören auf, uns gegen dort demonstrieren, dort gegen, wobei das natürlich auch wichtig ist, gegen Faschismus aufzustehen, keine Frage, aber wenn das als Einzige ist, was ich tue, ändert sich nichts. Ich muss auch für was einstehen und sagen, was mache ich jetzt greifbar und wofür trete ich ein und was manifestiere ich, was schaffe ich für Realität, um als Beispiel hier zu dienen und anderen Leuten zu sagen, schau her, so kennt's geh. Und das heute für das Allerwichtigste, dass wir konstruktive Visionen entwickeln. Mhm. Nicht immer nur gegen was sein.
Mhm. Das sagt, für etwas einstehen, das ist das Spannende, also gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du musst etwas machen, musst etwas tun. Jetzt gibt es aber Menschen, die, ja, sage ich mal, ihr Leben leben, die sagen, ah, es passiert Shit auf der Welt und dann aber sagen, ja, aber ich rette lieber meinen eigenen Arsch. Du bist Umsetzer, du bist Macher, du machst was. Wie kommst du dazu, dass du sagst, hey, ich will der Welt etwas zurückgeben, ich will etwas tun, ich will für etwas sein oder nur gegen etwas?
Wie meinst du, wie ich dazu komme?
Genau, ein anderer könnte sagen, ja, es ist rein scheiße auf der Welt, aber ich kümmere mich lieber um mich selber und alle anderen sind mir wurscht. Das wäre auch eine Möglichkeit, das Leben zu leben. Hast du aber nicht gewählt. Du gesagt, du machst was, setzt das um. Warum?
Na, ich glaube, wenn man einmal wirklich ganz unten war und wirklich ganz tief in der Scheiße war und da wieder rausgekommen ist, dann weißt du auch, dass alles mit allem zusammenhängt. Und dass du dich nicht separieren kannst, du kannst es nicht. Weil auch die Entscheidung, nichts zu tun, ist eine Entscheidung. Und auch das Nichtstun ist eine Art von Tun. Also es ist auch, wenn ich nichts mache, entscheide ich mich dafür, nicht 1000 andere Varianten nicht zu wählen. Das heißt, letztlich haben wir eigentlich überhaupt gar keine Wahl. Egal was wir tun, wir dann was. Ja? Und die Frage ist jetzt, in welchem Sinne mache ich das jetzt oder wie richte ich das aus? Und bevor ich mich ins Nichts und ins Negative fallen lasse, kann ich mich ja genauso ins Konstruktive fallen lassen. Das fühlt sich nur viel besser an. Mhm. Also, und gleichzeitig geht es auch darum, was ich immer wieder bemerkt habe, wo sind Talente und wo sind Leidenschaften und wo spüre ich mich, was macht mich glücklich. Und auch wenn dann die Wirtschaft sagt, nein, da gibt es keinen Platz dafür oder die Freunde und die Verwandten sagen, hey, Moment, das geht nicht, das ist Schwachsinn, was du da willst, sich von dem nicht beeindrucken zu lassen, sondern zu sagen, okay, da ist meine Leidenschaft, das will ich machen, das setze ich jetzt da um. Und wenn die Leidenschaft da ist, lernst du viel leichter, dann geht es dir viel leichter von der Hand. Und dann gewinnst du ja Energie aus deinem Handeln und verlierst sie nicht. Ne? Und wenn du diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hast, willst du das nie wieder anders haben.
Also die eigene Leidenschaft leben.
Sehr. Genau.
Und jetzt hast du vorher auch gesagt, du liest sehr viel. Und eine Frage, die ich im Interview immer gerne stelle, ist, welche Bücher würdest du empfehlen? Welche Bücher haben dich vielleicht auch inspiriert oder verändert? Was sind so deine Top 3 Bücher, wo du sagst, okay, die muss man gelesen haben oder die sind einfach total spannend?
Top 3, das sind immer so.
Okay, Top 10 oder wie du.
Ich habe ja, es gab in verschiedenen Phasen auch gewisse verschiedene Bereiche, mit denen ich mich beschäftigt habe. Es war zum Beispiel eine Zeit lang in den 90er Jahren, da habe ich dann angefangen mit so feinstofflichen Sachen, weil ich im Lokal auf einmal immer mehr Sachen gespürt habe, die passieren, ohne sie begründen zu können. Und da gibt es natürlich so Sachen wie zum Beispiel von Carolyn Miss, die 7 Chakren. die 7 Zentren von Kraft und Heilung, die mir eigentlich sehr die Augen geöffnet haben, wie eigentlich Lebensinhalte und körperliche Zustände miteinander zusammenwirken und was das miteinander zu tun hat. Also diese feinstoffliche Ebene, da auf dem Gebiet ist die Carolyn Miss zum Beispiel sehr gut, oder wer das halt mischt, ist auch ein bisschen der Herr Dahlke, der mich damals in den 90er Jahren schon ein bisschen beeindruckt hat mit Krankheit als Weg, der mich dann auch abgelenkt hat davon, ich bin immer Opfer, sondern sagen, hey, deine Denkmuster manifestieren sich in deiner Außen- und in deiner Innenwelt, also auch im Körper. Also in dem Punkto Esoterik würde ich diese zwei Bücher zum Beispiel mal nennen. Es gibt da andere Themen wie Politik oder Geschichte, aber da können wir jetzt auch lang herumtun. Gibt da halt solche Leute wie Dirk Pohlmann oder das Schachbrett des Teufels oder so Sachen, wo wirklich ganz, oder Seymour Hersh oder so Leute, die halt wirklich sehr genau recherchiert haben, was in der Weltpolitik abgeht. Da würde ich halt abseits vom Mainstream gehen, weil der Mainstream ist halt da nicht geeignet, ein Bild zu machen, würde ich sagen.
Ja, ja. Und was glaubst du, warum sind wir jetzt in der Lage, wo wir jetzt sind? Also warum ist der Mainstream da, wo er jetzt gerade steht?
Naja, es ist, wir haben ja das System, in dem wir leben, das ist ja meiner Meinung nach fast schwarzmagisch schlecht aufgestellt. Weil wenn ich mir diese neoliberalen Prinzipien anschaue, die immer in Konkurrenz gehen und wo du schon im Kindergarten wirst, heißt schon, der ist besser als der und der ist schlechter als jener, in Volksschule die Schulnoten einzuführen. Also es geht ja hier von klein auf immer nur um Konkurrenz und wer ist der Bessere und Ellbogentechnik und hin und her, und es geht vor allem immer ums Geld verdienen. Das dabei natürlich auch sowohl in der Medizin als auch überall anders ist. Es ist ja in jeder Branche das Gleiche. Wenn du da ein bisschen rein recherchierst, kommst du immer drauf, es geht immer nur ums Geld und nie um eine konstruktive Lösung. Und wenn du das von klein auf reingedrückt kriegst und das dann weltweit, dann ist natürlich das schlecht aufgestellt. Und wenn sich jeder als Gegner des anderen begreift und nicht versteht, dass alles eins ist und alles miteinander zusammenhängt, dann hast du natürlich schwer, da irgendwie rauszukommen. Ne? Und die Leute verstehen halt oft nicht, dass das alles miteinander zu tun hat. Und insbesondere die Natur. Und wenn wir uns das anschauen, dann wir entfernen uns ja permanent von den natürlichen Dingen. Wir entfernen uns von der Natur, wir gehen alles in die Stadt, immer mehr Beton, immer mehr künstliche Oberflächen, Plastik, ich weiß nicht was alles, und natürliche Formen kommen uns abhanden und das wird ja trainiert von klein auf, und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, dann später diesen Weg wieder retour zu nehmen. Insbesondere, wenn man dann natürlich in diese ganzen Schuldenfallen hineintappt und dort Kredit da und Schulden da, und dann rennt jeder halt in seinem Hamsterrad herum und kommt da anscheinend immer mehr raus. Und das macht halt untereinander die Menschen zu Gegnern und nicht zu Freunden. Ja. Und das ist das, was wir auch versuchen in der Wirtschaft oder beziehungsweise in unserem Unternehmen anders zu machen. Wir haben uns von Anfang an verschrieben auf kooperatives Unternehmen. Wir kooperieren mit wirklich, es geht nicht nur ums Vernetzen, sondern es geht auch darum, dass wir dann, nachdem wir uns vernetzt haben, auch kooperieren miteinander und gemeinsam Projekte machen. Und es gibt so viele tolle Projekte, die auch ähnlich aufgestellt sind, die sagen, eher Open Source, ich erkläre mein Wissen, ich stelle das den Leuten zur Verfügung, wir kooperieren gemeinsam und schauen, dass wir bessere Lösungen gemeinsam finden. Und das steht ja in Wirklichkeit ein bisschen zum Widerspruch von dem, wie heute Wirtschaft funktioniert. Deswegen hat man uns am Anfang gesagt, okay, das geht nie. Aber in Wirklichkeit gibt es nicht viele Menschen, die nur darauf warten und sagen, ja, bitte endlich was Kooperatives, endlich zusammenarbeiten und gemeinsam das Glück finden und nicht immer nur allein gegen einen anderen, und bei mein Glück ist der Untergang. Diese Denkmuster müssen wir aufbrechen, weil sonst kommen wir nicht weiter.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, was, also ja, auch viel, was man negativ sehen könnte, aber du bist jemand, der lacht sehr viel, wächst sehr lebensfroh. Was bringt dich trotz deinem Wissen über die Welt und wie es halt ist auf der Welt, dazu glücklich zu sein, zu sagen, okay, ja, ich bin einfach glücklich?
Naja, wenn man halt seine Leidenschaften kennt, und Dinge auch tut, die einem wirklich Spaß machen und man das Gefühl hat, dass man am richtigen Weg ist. Ich meine, ich könnte eine eigene Lesung einmal machen, nur die Lesung aus dem Mail-Server von der Firma Wohnwagon. Du kannst dir nicht vorstellen, was für tolle Zuschriften wir aus der halben Welt bekommen von Leuten, die das so toll finden, was wir machen, die sich inspiriert fühlen und eigene Projekte damit starten. Und wenn ich solche Mails lese, dann kriege ich feuchte Augen. Und das motiviert unheimlich und macht unheimlich happy, wenn man das Gefühl hat, dass das, was man tut, auch was bringt, einen Impact hat. Und noch dazu, wenn wir jetzt von Bauen und so weiter reden, es gibt nichts Erfüllenderes, als eine Idee zu haben, zu sagen, okay, ich baue jetzt einen Tisch, eine Kuchel oder sogar ein Haus, sich das genau zu überlegen und dann irgendwann einmal fängst du an, das zu bauen und zum Schluss stehst du davor und hast das manifestiert. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man seine Ideen manifestieren kann. Und das gibt sehr, sehr viel Schritt, immer sehr viel Energie für den nächsten Schritt und macht Freude. Mhm. Außerdem bin ich immer schon ein humorvoller Mensch gewesen und ich sehe das, Lachen gehört einfach total dazu. Mhm. Auch, um auf ein bisschen Distanz zu bleiben. Ja, ich will ja nicht haben, dass mich das auffrisst, mein Wissen. Mhm. Ich will ja das in Metaphern und in Mustern auch verstehen. Mhm. Und da ist die Anekdote oder der Witz ein viel besserer Weg oft als technische Daten.
Ja, notfalls kann man, wenn man es wenigstens lachen kann, ja notfalls über sich selbst lachen.
Das ist so genau. So schaut es aus.
Ja. Und jetzt hast du ja auch, seid ja ein Team, also ihr habt ja auch als Team gestartet, ich glaube zu viert, wenn mich nicht alles täuscht mit eurem Projekt. Wie seid ihr damals zusammengekommen? War das irgendwie Schicksal, gebetet oder wie bist du zu deinem, wie seid ihr Team geworden? Wie habt ihr das gestartet damals?
Naja, ich habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt was tun, ich will jetzt so nicht weiterarbeiten, wie ich gerade arbeite und habe mir ein paar Ideen gehabt, die für mich in Frage kämen, was zu tun. Das war einerseits eine Regionalwährung hier in Wien in Otterkring zu machen, das andere war, ich hätte so ein Konzept gehabt von einem großen Restaurant, Café, Club, wo gleichzeitig eine Werkstatt dabei ist, wo Leute geschult werden und wo die Möbel gebaut werden und die dann im Lokal als Sitzmöbel dienen und die dort wieder verkauft werden. Und so hatte ich so mehrere so Konzepte und eines davon war Wohnwagen und ich war mit der Idee schwanger und es war lustig, weil überall, wo ich hingekommen bin und geredet habe über das, haben alle gesagt, hey, super, mach das. Es waren überall sofort ein riesen Smiley. Und meine Tochter war dann fertig mit der Fachhochschule für Grafikdesign und hat sich mit einer gewissen Theresa Steininger gemeinsam selbstständig gemacht. Und so habe ich die Theresa kennengelernt und die waren dann hier bei uns eingemietet im Büro, als Büroplatz, weil wir haben so ein bisschen Coworking Space auch. Und dann habe ich mit der Theresa und mit Jana, mit meiner Tochter, sehr viel über das geredet. Könnt ihr nicht Marketing für die Idee übernehmen oder so? Und dann ist das Ganze irrsinnig schnell gewachsen und dann haben wir gesagt, okay, das ist alleine sowieso viel zu groß. Und dann haben gesagt, weißt du was, gründen wir eine gemeinsame Firma und schauen wir, wie werden wir mit der Idee kommen. Mhm. Also das war also Zufall, aber es waren auch alle irgendwie sofort irgendwie so total begeistert von der Geschichte. Mhm. Und außerdem geht es auch darum, dass ich da bei einem Team geht es halt immer darum, es nutzt einem nichts, wenn man 5 gleich funktionierende, talentierte Menschen hat nebeneinander. Du brauchst unterschiedlichste Menschen, die verschiedenste Talente haben. Und weil es kann nicht jeder guter Buchhalter sein und es kann nicht jeder guter Kreativer sein und es kann nicht jeder strukturierter Geschäftsführer sein. Mhm. Und das ist total wichtig, diese Vielfalt und diese, dass jeder im Team bei sich dann wieder ist und in dem, was er tut oder sie tut, wieder die Leidenschaft hat. Und das ist bei uns von Anfang an so gewesen und deswegen funktioniert das auch.
Und wenn du jetzt, jetzt wo du heute stehst, dir deinem früheren Ich, deinem früheren Kind, vielleicht damals mit 17 einen Ratschlag geben würdest, was wäre das für ein Ratschlag?
Nimm deinen Rucksack und fliehe.
Lauf, Forst, lauf.
Okay. Ja, lauf weg und stürz dich ins Leben und weg von dieser wahnsinnigen... Ja, ich meine, ich möchte meinen Vater jetzt nicht auch, aber ja. Er war halt ein Nachkriegskind und hat selber von seinem Vater wiederum sehr schlimme Erfahrungen gehabt und so weiter und er konnte halt auch nicht anders. Nur es war völlig unmöglich, dort zu bleiben oder irgendeine Art von klaren Gedanken zu entwickeln. Und meine Angst hat mich halt sehr ein, zwei Jahre lang daran gehindert, hier wegzulaufen. Mhm. Und das würde ich aus heutiger Sicht noch früher machen, als ich es damals gemacht habe. Mhm. Aber im Grunde war es eh okay und ja, hat gepasst.
Das heißt, im Wesentlichen würdest du dein Leben so leben, also wenn du es nochmal leben würdest, mit dem heutigen Wissen, so leben, wie du es gelebt hast, nur dass du ein bisschen früher schon anfangen würdest.
Ja, und ich würde halt nicht alle Fehler wiederholen, jetzt wenn ich mit dem heutigen Wissen, aber im Grunde war das schon alles schon sehr okay. Auch die Zeit im Lokal, ich habe da viel Freunde kennengelernt, viel Spannendes übers Leben kennengelernt, mich mit Musik beschäftigen können, 10 Jahre, also es war toll, alles gut. Aber irgendwann war dann einfach der Reiz weg.
Ja, ist ja auch interessant, weil du sagst ja, lokal ist ja für viele irgendwie okay, fortgehen, Spaß haben. War es für dich vielleicht auch, oder hast du gesagt, okay, du hast dort die Menschen kennengelernt, Menschen analysiert oder beobachtet und ist ja auch eine interessante Herangehensweise. Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch der Moment, wo du dann ausgelernt hast und was Neues rein musste.
Ja, das war halt eine der Komponenten. Die andere Komponente war auch wirklich Party machen. Ich hatte ja keine Kindheit und keine Jugend in Wirklichkeit. Ich musste mit 16 um 9 Uhr zu Hause sein. Kannst du dir das vorstellen am Samstag? Fangen die Partys erst an. Da habe ich natürlich auch ein bisschen Party und ein bisschen nachgeholt. Das war schön, war lustig, Musikzeit. Ich habe wirklich auch meine Gaude gehabt und dabei auch die Komponente eben Menschen und Organisationen kennenzulernen und habe gesehen, wie die agieren und konnte einfach sehr viel mitnehmen von dem. Also ich bereue nicht einen Tag, den ich das lokal gemacht habe. Aber war alles gut.
Und in der Zeit, das wurscht von wann es jetzt war, was war der beste Ratschlag, den du bisher bekommen hast in deinem Leben?
In Wirklichkeit bin ich da beim Heini Stauding, der sagt, scheiß dir nicht auf.
Ah ja, das heißt, du trägst auch Waldviertler.
Selbstverständlich.
Sehr schön.
Also die Leute, die in Österreich sich ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigen und andere Gedanken haben, die kennen sich alle untereinander und sind sehr offen und sehr zugänglich. Und ich mache auch immer wieder Kurse auf der GA-Akademie oben und so. Also das ist alles dann schon sehr vernetzt, weil wir arbeiten jetzt auch mit Sonnentor zusammen, die kriegen zwei Wegen von uns. Auch mit kleineren Hut und Stiel, Wurmkiste, bla bla bla. Also da gibt's.
Spannend, ist das dann Verkaufswagen oder was?
Nein, das wird noch wie ein Hotelzimmer funktionieren. So eine Art, wo wir wohnen, weil in Strögnitz oben, die haben ja sehr viele Gäste, aber die haben dort keine Pension und kein Hotelzimmer am Platz. Und die haben gesagt, das passt hervorragend zu ihnen, zu ihrem Konzept. Und haben wir so einen Permakulturgarten, wird dort entstehen. Und da stellen wir jetzt mal zwei Wege hin als zum Übernachten und beziehungsweise zum als Urlaub oder als Gästezimmer.
Naja, spannend. Vielleicht jetzt nochmal ganz kurz für die, jetzt habe ich nochmal den Weg so Revue passieren lassen. Was hat denn dir geholfen, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Du hast einmal gesagt, okay, Engel, also bestimmte Helfer auf deinem Weg. Was gab's?
Freunde,
ja. Ja, Freunde. Gab es noch was Engel. Anderes? Oder ist das...
Ja, Glück natürlich auch. Also das darf man nicht vergessen. Ich habe dann nach meinem Lokal zum Beispiel da 12 Jahre Altbausanierung gemacht als One-Man-Show. Da habe dann immer wieder Leute dazu, es ist langsam auch ein bisschen gewachsen. Wir waren dann teilweise 3, 4, 5 Leute oder bei Projekten waren wir halt dann teilweise mehr. Aber da gehört schon auch Glück dazu, wenn ich mich damals nur ein einziges Mal verletzt hätte oder ein gebrochenes Bein gehabt hätte für 2 Monate, wäre ich... Das wäre nicht gegangen, ja. Also es gehört dann immer auch wirklich Glück auch dazu, Leute kennenzulernen. Auch
oh, jetzt bist du weg.
Jetzt bist du es da. Geht einfach auch darum, dass man weiß, welche Talente und ich habe sehr vieles in meinem Leben, ist mir so leicht von der Hand gegangen, das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern das war einfach ein Talent, das da war. Ja, und das gehört auch zu.
Und dafür bist du heute einfach auch dankbar und ja, so höre ich das jetzt raus.
Ja. Und was ich auch sehr dankbar bin, ist, dass es Internet gibt. Also du kannst heute wirklich übers Internet, du kriegst alle Informationen, es ist unglaublich. Ich habe so viel jetzt auch gelernt über Autarkie, was ich recherchiert habe, Komposttoiletten oder bla, alles Mögliche. Wenn du dich hinsetzt und du machst die Kiste auf, wenn du konstruktiv recherchierst, du findest Lösungen innerhalb von 1, 2 Tagen. Und das war früher nicht. Ich bin früher herumgelaufen in irgendwelchen Bibliotheken und habe versucht, irgendwelche Literatur zu finden, die ich gerade brauche oder die mir weiterhilft. Ne? Und heute mache ich einfach den Rechner auf, gebe 5 Suchbegriffe ein und habe die ersten PDFs mit Doktorarbeiten, Magisterarbeiten früher oder was nicht, was mehr. Und da bin ich habe sofort einen Wissenszugang. Und das ist toll. Also das ist meiner Meinung nach auch die Chance, die unsere Gesellschaft hat, diese Sachen ordentlich zu nutzen. Und dass man halt nicht, ich muss halt nicht jetzt 10 Jahre in den Gegenstand studieren, bevor ich was mache.
Sehr, sehr schön. Und welche Menschen oder welche Vorbilder haben dich da vielleicht auch inspiriert? Also sei es jetzt in Büchern oder im Internet, zu welchen Menschen schaust du auf? Wo hast du am meisten gelernt?
Also das sind Aspekte immer, es sind Aspekte bei Menschen. Also ich kenne Menschen, die erinnern mich noch heute mit Freude zurück, weil sie einen gewissen Aspekt ihrer Arbeit oder...
Oh, jetzt bist du weg.
Menschen, die haben Aspekte, die die können eine gewisse Sache, ich habe ein Beispiel, da lernst du jemanden kennen, der einfach gewisse Art von wirtschaftlichen Organisationsfähigkeiten hat, die großartig sind. Wie er das kommuniziert, wie er das organisiert und wie er da auf den Punkt kommt. Das heißt noch lange nicht, dass er mit dem Freund werden will, weil der halt sonst vielleicht ein mieser Kerl ist. Aber dieser Aspekt an seinem Handeln und an seinem Wesen hat mich total fasziniert und mir gezeigt, wie man sowas gut machen kann. Und so gibt es in verschiedensten Bereichen für mich Vorbilder in ihrem Aspekt, den sie können. Genauso ein Musiker zum Beispiel ist, Musiker, sind tolle Musiker, aber trotzdem will ich mit denen privat jetzt nichts zu tun haben. Also es geht mir hier nicht um Vorbilder als Menschen jetzt insgesamt, als Ganzes, sondern wie haben Leute einzelne Probleme halt toll gelöst. Ne? Mhm. Und diese Sachen bleiben mir in Erinnerung, oder habe ich so einen inneren Dialog, ich habe so einen inneren Redezirkel, würde ich fast sagen, da sitzen alle im runden Tisch und da sitzen einfach gewisse Leute mit gewissen Aspekten und mit denen diskutiere ich intern teilweise Probleme oder Aufgaben. Und da rufe ich mir halt gerne so Leute auf, die halt in ihrem Aspekt, in ihrem Medium ganz, ganz toll sind und einen tollen Zugang haben.
Mhm, spannend. Und welche internen Leute holst du da zum Beispiel herbei? Ist das dann so jemand wie Sokrates oder Humboldt oder wer ist da in deinem Inneren präsent?
Also da möchte ich jetzt gar nicht so tief hinein. Okay. Das würde uns vielleicht einige Fragen aufwerfen, die ich dann wieder erklären müsste.
Sehr spannend, das macht es noch interessanter. Ja, cool.
Es geht nicht um berühmte Leute. Mhm. Es geht eher Menschen, die ich in meinem Leben in Prozessen kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, boah, der hat das, auf dieses Ding hat der total gut im Griff und verstanden. Und wie macht er das? Mhm. Und also es geht um, also das müssen nicht berühmte Leute sein. Und vor allem, es ist ja auch so, wenn berühmte Leute oft, wenn du dann nachrecherchierst, wie die dann wirklich waren, also ein Mahatma Gandhi war auch nicht nur gut oder eine Mutter Teresa war auch nicht nur leiwand. Also einen Menschen als Ganzen gut finden, funktioniert sowieso nicht. Und jeder vernünftige Mensch hat auch seine Schattenseiten. Und es geht eher darum, wie gut können Menschen mit ihren Schatten umgehen. Mhm. Weil jeder hat seine dunkle Seite und seine Lichtseite. Na, und deswegen ist er also als Ganzheit zu akzeptieren. Und in gewissen Sachen ist der Vorteil und in anderen nicht.
Und da hast du ja auch viel Erfahrung gemacht. Was wäre so deine Empfehlung, wenn man seinen Schatten aufarbeiten will? Wie sollte oder wie kann man da rangehen? Was wäre deine Empfehlung?
Ich glaube, das Wichtigste ist, es fängt einmal damit an, schonungslos ehrlich zu sein. Sich echt wirklich in den Spiegel schauen und sagen, was habe ich da eigentlich wirklich gemacht? Und was ist das in Wahrheit? Weil wir rennen ja alle immer davon. Da gibt es auch dann so diese Mechanismen, wo man dann sehr schnell bereit ist zu vergessen, was man selber gestaltet hat, aber sich sehr lang merkt, was wer andere gemacht hat. Und das würde ich einmal umdrehen. Also, und wenn das nicht alleine geht, dann einfach knallhart Hilfe holen. Also das ist mir, ich konnte mich dann kaum mehr wirklich lange konzentrieren und habe mich dann immer in Kreis gedacht, viele Dinge. Und dann bin ich halt einfach zu einem Therapeuten gegangen und habe gesagt, kannst du mir helfen? Ich habe da ein paar Fragen, ich komme nicht weiter. Kannst du mir bitte den Gegenüber machen? Und das hat dann auch wieder viel gebracht. Das heißt, Schwächen eingestehen und die Probleme facen. Wirklich sagen, okay, das ist jetzt ein Problem und das schauen wir uns jetzt genau an. Und nicht immer diese Angst haben, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht machen oder ist das nicht, das vergesse ich lieber und verdränge ich. Ich glaube, dass diese Verdrängungsgeschichten sind das größte Problem. Mhm. Wobei natürlich andererseits, wenn es ganz heftig wird, musst du verdrängen, weil sonst wirst du damit nicht fertig. Mhm. Also, aber man sollte wenigstens wissen, dass man was verdrängt hat.
Verdrängt, ja, spannend. Es ist so, als würde ich gerade mit einem Anthropologen, Psychologen, Baumeister, Gastgewerbler, Erfinder, Architekt gleichzeitig reden. Darf ich fragen?
Ja, das ist eh dasselbe. Ja, wenn ich nicht komponiere, habe ich auch meine Hookline oder meinen Groove. Und das ist in der Architektur auch so. Ein Haus braucht einen Groove. Und dann die Details, die Solos und die Kleinigkeiten, das sind halt dann die Gestaltungsgeschichten. Also ich finde, das ist sehr gut vergleichbar. Und ich kommuniziere oft in meinem internen Umfeld auch so, wo ich sage, hey, das ist wie eine gute Nummer. Das ist ein guter Funk. Und wenn wir jetzt das und das einbauen, dann ist kein guter Funk mehr.
Mhm. Mhm. Spannend, sehr interessant. Darf ich fragen, wie alt bist du?
50.
50, genau, 50 Grad aus. Ah ja. Ja. Und du arbeitest mit deiner Tochter und mit, wie alt ist deine Tochter?
Also 27.
27, ist ja praktisch gemeinsam Firmengründer mit zwei anderen noch.
Ja, ja, okay. Wobei ich jetzt im Alltag momentan gerade nicht so viel zu tun habe mit ihr, weil sie halt ihre eigene Agentur hat, auch hat und da auch sehr viel zu tun hat.
Ah, okay, verstehe.
Aber ja, die kommt so stoßweise immer wieder.
Und wo denkst du, glaubst du, wird es mit dir oder mit eurem Team, mit eurem Projekt, aber speziell jetzt mit dir, die nächsten Jahre hingehen? Also wo siehst du die Zukunft?
Also wir haben ganz konkrete Zukunftspläne. Und zwar, wir wollen unbedingt ein eigenes kleines Dorf aufbauen. Und wo das wo quasi das zentrale Thema und der Aufhänger und das Zugpferd quasi das Handwerk ist, wo wir einfach eine Tausenderhalle oder was haben, den Wohnwagen produzieren und dazu mehrere Ateliers und Werkstätten aufbauen, und die könnte man dann teilweise auch sogar vermieten oder andere Leute sich einmieten lassen und gemeinschaftlich schauen, also wie ein Coworking Space, wo verschiedene Firmen sich einmieten können. Und auch oder Projekte. Und dazu wollen wir ein paar Hektar Land und Wald haben, dass wir auch die Produktion autark kriegen. Also unser Ziel ist, dass wir auch die Produktion unserer Wohnwaggons und dass wir auch den Energiewasser, was wir fürs Büro und fürs Planungsbüro und so weiter brauchen, alles autark selber erzeugen können am Platz. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade in der konkreten Planung, wie wir das umsetzen können. Da sollen so 50 bis 60 Leute auch auf diesem Platz wohnen können und dass man auch Wohnungen dort hat, Probe wohnen kann, auch Workshops machen kann, Sachen unterrichten kann und schauen, wie weit kommen wir quasi in dieser Runde, wie können wir unsere Grundbedürfnisse von alleine selbstständig lösen. Und dazu ist natürlich auch geplant eine kleine Regionalwährung dazu, und das ist unsere nächsten Pläne, und auf das freuen wir uns sehr, und da hoffen wir, dass wir sehr viele Leute inspirieren können, dann dazu auch selber sich darüber, so wie sowas drüber zu trauen.
Mhm. Das ist sehr interessant, sehr spannend. Jetzt kommen wir schon langsam dem Ende des Interviews hinzu. Schade, wir könnten echt noch, also ich könnte noch Stunden zuhören.
Danke dir.
Ja, sehr, wirklich sehr spannend. Vielleicht jetzt schaue ich gerade die ganzen Fragen durch. Welche streiche ich jetzt alle? Was kann ich jetzt am Schluss noch fragen? Welche Rolle spielt Spiritualität in deinem Leben?
Eine große. Eine sehr große. Ich habe mich da wirklich sehr viel damit beschäftigt, und ich meine hier nicht Glauben. Ich meine jetzt nicht, dass man jetzt irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen Gurus nachläuft, sondern dass man auch die Feinstofflichkeit verstehen, in der wir uns alltäglich bewegen, dass wir auch anfangen, ich verstehe ja dann teilweise die Leute nicht, die halt über die Physik dann immer herkommen und sagen, das ist alles Blödsinn, und dann aber nicht an die eigene Quantenphysik glauben, also das finde ich ja lustig. Also die Spiritualität ist für mich sehr, sehr wichtig, und sich zu überlegen, was sind ich denke teilweise Alltäge und ich denke teilweise Projekte in Energiedynamiken und nicht in Worten und nicht in Farben, sondern einfach nur mit welcher Energie kommt, wie entwickelt sich das und wie tanzen die miteinander.
Und so ist auch dein Wohnwaggon entstanden.
Ja, genau. Also es ist eine Mischung aus konkreter technischer Planung und Machbarkeit, auch statisch und technisch, gepaart mit Intuition und Gefühl und auch meine Begriffe Feng Shui vielleicht belasten oder Fibonacci benutzen, das sind eh totgerittene Begriffe, aber trotzdem, wir orientieren uns sehr an der Geometrie der Natur, was fühlt sich gut an, was spürt sich gut an, und das lassen wir ein, das flechten wir ein in ganz konkrete erdige Projekte, wo es dann wirklich auch um Technik, um Ingenieurwesen, um Statik und so weiter geht. Und dass diese Fraktionen alle auf einen Punkt zu bringen, das ist die Aufgabe, die ich erfülle, auch in diesem Betrieb, und versuchen, das ganzheitlich zu betrachten.
Sehr spannend, das ist sehr geerdet an. Ja, spannend, cool. Du, darf ich dich fragen, wer könnte hier noch interviewt werden? Gibt es einen Menschen, wo du sagst, der lebt noch, der spricht Deutsch, und das wäre interessant, wenn der hier interviewt werden würde?
So viele spannende Leute.
Ja, du kannst auch 10 nennen. Also ich muss halt mitschreiben können, das ist alles. Ja.
Also ja, auch die Theresa, die hat ja auch eine ganz spannende Sicht.
Sehr fein, ja. Ich habe euch beide auch angefragt. Da.
Ja, wir haben aber sehr viel halt, und wir haben sehr dichte, getaktete Tage.
Ja, ich meine, ihr seid ja aus Niederösterreich, gell? Das heißt, wahrscheinlich ist man vor Ort bei euch nochmal besser dran.
Wir produzieren in Niederösterreich, in Wiener Neustadt. Aber unser Büro und Atelier ist in Wien, in Otterkring, also mein Atelier. Und das ist auch ein Grund, warum wir einen schönen großen Platz suchen. wo wir das alles zusammenfassen können. Mhm. Halt. Ich kann dir vielleicht, wenn mir noch ein paar interessante, spannende Menschen einfallen, ich schicke dir ein Mail.
Ja, super.
Ich denke immer, der parallel mit, will der diesen Anruf dann haben oder nicht, deswegen bin ich da nicht so frei.
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, na gerne, das machen wir so, das auf jeden Fall.
Ja?
Gut, dann abschließend, wo findet man dich, wenn man nach dir sucht? Im Internet jetzt, also nicht örtlich, sondern...
Also wenn du Christian Frantal oder Wohnwagen in Google eintippst, glaube ich, gibt es, weiß ich nicht, 70.000 Treffer oder 2 Millionen mittlerweile bei Wohnwagen, keine Ahnung. Also man findet mich auf überall mit dem Namen, gibst einfach den Namen, dann findest du mich.
Perfekt, super. So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und ist alles in den Shownotes verlinkt, auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren, findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao!